Ich weiß nicht, in welcher Woche du warst, wie deine Woche verlaufen ist, was diese Woche passiert ist. Ist ja immer so, Sonntag hat ja eine Vorgeschichte und bei mir war es so eine Woche, wo ich gefühlt alles versemmelt habe. Ja? Ich habe, ich glaube, 5 Tassen kaputt gemacht und da eine Schramme und da ein Kratzer. Und, ja, und ich weiß noch eine Situation, da habe ich so eine Tasse kaputt gemacht, die meiner Frau mir echt viel bedeutet hat. Und ich habe mich in die letzte Ecke verkrümelt, wo ich dachte, oh nein, doch nicht diese Tasse, warum denn? Und dann irgendwann kam dann Lena und hat dann so gesagt, ja, ist schon okay. Und das ist ein schönes Gefühl, wenn man da Gnade erfährt. Ja, noch deutlich habe ich es dann bei unserem Hund gesehen. Also vielmehr, meine Frau und ich haben dann auf den Hund von meinen Eltern aufgepasst. Und der hat echt immer wieder ein schlechtes Gewissen auf Verdacht. Also der hat meistens gar nicht gemacht, aber du kommst in die Küche rein, der guckt dann erstmal so. Und dann so, Floki, was hast du gemacht? Und so, oh Mist, ja, sie haben es erfahren, sie haben es gewusst. Und dann meistens hat er gar nichts gemacht. Wir gucken dann, und ob er irgendwas angenagt hat, aber dann ist er meistens gar nichts. Aber ich glaube, das ist so ein Gefühl, was in uns drin ist. Ja, wenn wir was falsch gemacht haben, dann ist das nicht nur neutral, sondern das kennen wir jeder oder jeder kennt das, dass das so ein Gefühl ist, oh Mist, jetzt habe ich es verbockt und jetzt habe ich es versemmelt, da ist was passiert, das hätte nicht passieren dürfen. Und das ist so ein Gefühl, da wird einem direkt heiß im Gesicht und das ist kein schönes Gefühl. Und das Thema Scham ist ein Gefühl, das ist ein Thema, was in unserer Gesellschaft sehr präsent ist. Und das ist auch kein schönes Thema, aber ich glaube, dass Gott da ein sehr, sehr schönes Thema draus machen kann. Und darum soll es auch in unserem Predigttext gehen. Ich lese ihn einfach mal vor. Der Predigttext steht in Johannes 21, Vers 15 bis 19. Und da steht geschrieben: Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Petrus gab ihm zur Antwort: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm: Sorge für meine Lämmer. Jesus fragte ihn ein zweites Mal: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm: Hüte meine Schafe. Jesus fragte ihn ein drittes Mal: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal gefragte. Er fragte: Hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwiderte er. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm: Sorge für meine Schafe. Ich möchte dir etwas sagen. Als du noch jung warst, hast du dir den Gürtel selbst umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Doch wenn du einmal alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dir den Gürtel umbinden und dich dahin führen, wo du nicht hingehen willst. Jesus deutete damit an, auf welche Weise Petrus sterben würde und dass durch seinen Tod die Herrlichkeit Gottes offenbart würde. Er schloss, indem er sagte: Folge mir nach. So ein schöner Text. Ich glaube, dass in diesem Text sehr, sehr viele Fäden zusammenlaufen und dass Johannes hier eine Geschichte abrundet. Das sind die letzten Verse des Johannesevangeliums, in dem wir gerade unterwegs sind. Und danach folgen noch ein paar abschließende Worte und dann war es das. Und dieser Text, der führt uns ganz zurück zum Anfang, so wie er auch Petrus ganz zurück zum Anfang geführt hat. Denn das erste Mal, wo Jesus zu Petrus gesagt hat: Simon ben Johannes, das war, als er ihn zum ersten Mal angesprochen hat und ihm gesagt hat: Du wirst Menschenfischer sein. Und da sagt er ihm auch: Eines Tages wird man dich Kephas nennen, das heißt Fels. Und danach ist viel passiert, Petrus ist Jesus nachgefolgt und wir wissen, dass dieser Geschichte vorausgeht, dass Petrus Jesus verraten hat. Petrus hat Jesus dreimal verleugnet, hat gesagt: Ich kenne dich nicht, er ist weggelaufen, als die Bedrohung kam. Und dann in diesem Moment sagt Jesus: Simon ben Johannes. Petrus wird auch von Scham zerfressen gewesen sein. Der war immer der Erste, egal wo er war. Der war auch am Grab der Erste. Er hat als Erster Mund aufgemacht. Er war ein richtiger Kerl, der seinen Mann gestanden hat, aber der auch wusste, was er gemacht hat und der auch wusste, was er wollte. Und da hat er gewusst: Ich habe es so richtig was falsch gemacht. Und nicht nur Kinkerlitzchen, sondern richtig, richtig was Ernstes. Ich habe meinen Jesus verraten. Und ich finde es so schön, wie Jesus damit umgeht. Er sagt nämlich: Petrus, damals habe ich gesagt, eines Tages wird man dich Kephas nennen, weil du noch einige Prozesse durchgehen musstest. Aber jetzt wirst du zu einem festen Mann, der in Erfahrung gegründet ist, die er mit Gott gemacht hat. Und ich glaube auch, dass das ein Wort ist, das für uns heute gilt. Auch wenn wir manchmal Erfahrungen machen müssen, die nicht schön sind, ja, dann nimmt Gott das und macht daraus etwas, das unseren Charakter stellt und das auch unseren Glauben festigt. Denn nur durch die Täler wird unser Glaube auch fest. Ich habe den Predigttitel gewählt, mehr als eine zweite Chance. Weil Petrus bekommt hier nicht eine zweite Chance. Das wäre schon Gnade, aber er bekommt viel mehr. Eine zweite Chance wäre gewesen, wenn Jesus, wie beim ersten Mal, wo er Ben Johannes gesagt hat, sagen würde, ja, okay, du hast es jetzt vermasselt, dann sei wieder Menschenfischer. Das wäre die zweite Chance. Aber Jesus sagt das nicht. Jesus sagt, weide meine Lämmer. Das ist ein komplett neuer Auftrag. Was das bedeutet, da kommen wir gleich noch drauf. Aber Gott hat so viel Gnade, dass er nicht nur eine zweite Chance anbietet. Das wäre schon bahnbrechend. Ich glaube aber, dass ich diese zweite Chance verspielen würde. Ich würde auch eine 77. Chance verspielen. Aber Gott gibt uns ein neues Leben, was aus den Fehlern geboren ist. Wie ich schon gesagt habe, ist dieser Geschichte ein Verrat vorausgegangen. Aber Jesus wurde nicht nur einmal verraten, Jesus wurde ja zweimal verraten. Nico hat das schon vor 2 Wochen in der Predigt anklingen lassen. Judas hat Jesus auch verraten und hat da eine Geschichte gelebt, die schon sich vorher angebahnt hat. Aber beide Geschichten des Verrats sind komplett unterschiedlich ausgegangen. Judas hat Jesus verraten und da hat keine Begegnung mehr stattgefunden. Aber Petrus wird wieder aufgenommen. Und da habe ich mich gefragt, woran liegt das? Warum sind diese beiden Geschichten so unterschiedlich ausgegangen? Judas und Petrus haben beide ihre Taten bereut. Wir lesen davon in Matthäus. Ja, so Petrus ist weinend aus dem Hof rausgelaufen, als er von Jesus angesehen wurde und gemerkt hat, ich habe Jesus verraten. Er hat es bereut. Aber Judas hat es auch bereut. Er wollte das Geld zurückgeben, wollte es rückgängig machen, hat zu den Pharisäern gesagt, ich habe was falsch gemacht. Er bereute sein Tun, steht da in Matthäus. Aber die Pharisäer haben gesagt, ja, das ist nicht unser Problem, steht da wortwörtlich so. Und das Problem von Judas war, er hat sich an den Falschen gewandt mit seiner Reue. Er hat sich an Menschen gewandt, die keine Gnade zusprechen können. Petrus hat sich aber an Jesus gewandt und Jesus hat die ultimative Gnade. Er nimmt auf, er vergibt Fehler, wenn sie passieren. Judas und Petrus haben eine unterschiedliche Geschichte gelebt, die unterschiedlich ausgegangen ist, weil sie anders mit ihren Fehlern umgegangen sind. Deshalb ist mein erster Punkt heute unsere Fehlerkultur. Welche Fehlerkultur leben wir im Glauben? Judas ist Jesus davongelaufen. Petrus ist da geblieben. Wir müssen uns das so vorstellen. Die Jünger haben sich auf den Weg gemacht, Jesus ist gestorben und die Jünger wüssten noch nicht von der Auferstehung. Da war viel Trauer da, wir haben da auch an Karfreitag von gehört, da war viel Verzweiflung, die Geschichte, ist die vorbei, was geschieht jetzt? Und Petrus war mittendrin und die Leute werden ihn angesehen haben, die Jünger, und werden gesagt haben, ja, Verräter, warum hast du nicht, du hättest doch vielleicht und überhaupt hast du nicht gesagt, da wird zumindest viel Scham gewesen sein bei Petrus. Aber er ist da geblieben. Er ist nicht weggelaufen. Und darin ist er mir ein Vorbild. Häufig renne ich nämlich davon, wenn ich Fehler mache und igel mich richtig ein. Aber er ist mit seiner Reue nicht davon geblieben. Reue ist nämlich etwas Gutes. Reue ist erstmal eine neutrale Selbsterkenntnis, dass ich sage, ich habe was falsch gemacht. Und daran kann man ja erstmal nichts ändern. Also wenn die Tasse runtergefallen ist, wenn irgendwas passiert ist, dann ist das nicht gut. Und manchmal sind auch Dinge passiert, die noch viel schlimmer sind, die nicht gut sind. Die Frage ist nur, wie man damit umgeht. Reue ist die Grundlage für Veränderungsprozesse. Nur wenn ich erkenne, okay, ich habe was falsch gemacht, kann ich es auch besser machen. Das Problem ist nur, Scham ist Reue, die Gott davonläuft. Scham ist nicht gut. Reue ist eine Grundlage für Veränderung. Aber Scham ist das, dass wir angeklagt werden, dass es uns die Schamesröte ins Gesicht treibt, dass jemand sagt, ja, und du hast es so sehr versemmelt, das ist jetzt zu groß für Gott, der Fehler. Das ist jetzt, da kann keine Begegnung mehr stattfinden. Schade, das war es jetzt so. Das ist Scham. Scham redet uns ein, dass es vorbei ist, dass Jesus keine Begegnung mehr haben möchte. Aber ich möchte hier sagen, keine Schuld, die wir haben, keine Fehler, die wir machen, können jemals groß genug sein, dass Jesus keine Begegnung mehr mit uns haben möchte. Und davon ist das Kreuz das Zeugnis. Jesus ist gestorben, hat sich hinrichten lassen, weil er damit ein Statement gesetzt hat, dass er immer die Begegnung sucht. Deshalb dürfen wir dieser Stimme den Platz einräumen, dieser Stimme, die uns anklagt, die ihr gebührt. Und zwar nicht das, die unser Leben lenken soll. Denn wann trat Scham denn nochmal auf? Scham ist nicht da, wo Gott ist. Scham kam erst nach dem Sündenfall. In 1. Mose 2, Vers 25 steht, dass der Mann und die Frau nackt beieinander waren, also buchstäblich keine Geheimnisse voreinander hatten, und dass da kein Scham war. Aber erst als die beiden die verbotene Frucht gegessen haben, kam Scham mit ins Spiel. In 1. Mose 3, Vers 8 bis 10 lesen wir, am Abend, als es kühler wurde, hörten sie, wie Gott der Herr durch den Garten ging. Da versteckten sich die beiden vor ihm zwischen den Bäumen im Garten. Gott der Herr rief nach dem Menschen, Adam, wo bist du? Ich habe dich im Garten gehört, antwortete Adam, aber weil ich nackt bin, habe ich Angst bekommen und mich versteckt. Und genau das ist das, was bei Scham passiert. Gott sucht den Menschen, Gott geht dem Menschen hinterher. Und Scham sorgt dafür, dass man sich versteckt. Und ich finde es so wunderschön. Gott sagt hier nicht, wie konntest du nur, Adam? Ich habe es mir gleich gedacht, natürlich musste das passieren. Du hattest nur eine Aufgabe, die du nicht machen solltest. Warum nur hast du das gemacht? Ja, guck doch mal, jetzt ist der Schlamassel da. Das sagt Gott nicht. Sondern was sagt Gott? Wo bist du, Adam? Und ich finde es so schön, dass das eine Frage ist, die man mit hier beantworten kann. Adam hätte sagen können, hier bin ich. Ich habe was falsch gemacht, hier bin ich. Aber wie oft sagen wir mit Adam, ich verstecke mich, ich versuche das irgendwie klein zu reden, unter den Teppich zu kehren. Oder das ist nicht passiert. Das ist auch was, womit ich zu kämpfen habe. So, dass Fehler kleinreden, dann sind sie irgendwann nicht mehr da. So. Aber Gott sucht die Begegnung, Gott sucht die Gemeinschaft. Und das verrät uns viel über Gottes Fehlerkultur, Gottes Umgang mit Fehlern. Wir haben dieses Jahr die Jahreslosung, Gott ist ein Gott, der uns sieht. Was löst der Satz in dir aus, Gott sieht alles, was du tust? Was löst das in dir und in mir aus? Ist das die Freude, dass Gott Anteil nimmt an meinem Leid, dass er mich versteht, dass er genau weiß, wie es mir geht, dass ich keine Geheimnisse vor ihm haben muss? Oder ist das ein Gefühl von Enge und ein, oh nein, jetzt weiß er es, er weiß sogar das, was ich verheimlichen möchte? Ich glaube, dass dieser Satz, der ein Versprechen der Weite und der Freude ist, dass es uns oft in Enge und in Angst treibt, obwohl das überhaupt nicht das Herz von der Bibel ist. Das verrät uns viel über unsere eigene Fehlerkultur, über unseren Umgang mit unseren Fehlern, aber auch über unser Gottesbild. Deswegen möchte ich dich ermutigen, auch wenn ich später von der Bühne runtergehe und der Gottesdienst zu Ende ist, nimm diese Frage mit. Was löst es in dir aus, wenn du weißt, Gott sieht alles, was ich tue? Das ist eine Frage, die sich lohnt, nachzugehen. Leben wir unter einem Blick der Schande oder unter einem Blick der Wärme und der Weite? Unter einem Blick ich kann es ja nur versemmeln und ja, ich bin ja auch nicht so gut und war ja klar, dass mir das passiert. Oder unter einem Blick, ja, ist mir passiert, aber ich bin trotzdem noch ein Kind Gottes. Ich übernehme Verantwortung dafür, aber ich drücke das nicht weg. Ich möchte hier nicht predigen, ja, Fehler kann man kleinreden. Ich bin so, wie ich bin, ich bleibe so, wie ich bin und Gott hat mich trotzdem lieb. Ja, Gott hat uns trotzdem lieb, aber wenn was passiert ist, was nicht gut ist, dann ist das etwas, was wir ausräumen müssen, woran wir arbeiten müssen. Daran will ich nichts sagen. Das Problem ist nur, wie gehen wir damit um? In meinem Studium zum Grundschullehrer habe ich oft das gesagt bekommen, dass der Umgang mit Fehlern entscheidend ist. Unser Umgang mit Fehlern entscheidet, ob es Sackgassen oder Lernchancen sind. Rennen wir Gott davon mit unseren Fehlern? Ich möchte mir ein Beispiel an Petrus nehmen und es nicht tun. Also nicht an seinem Verrat, aber an seinem Dableiben bei Gott. Und genau wie Gott damals im Garten Eden nicht gesagt hat, wie kannst du nur, Adam, hat Jesus hier bei Petrus nicht gesagt, schäm dich, Petrus. Was hat Jesus zu Petrus gesagt? Weide meine Lämmer. Das ist die Fehlerkultur des Himmels. So geht Gott mit Fehlern um. Du hast mich verraten, weide meine Lämmer. Du hast gelogen, du darfst wieder zurückkommen. Du hast geklaut, ich liebe dich. Das ist der Umgang von Gott mit Fehlern. Egal wie viel Gnade du in deinem Leben schon hast, Gott hat noch mehr Gnade. Lars hat gesagt, dass Gnade und Vergebung der Grund ist, warum wir hier sind. Und das ist wahr. Gnade fließt vom Kreuz zu uns, das singen wir immer wieder. Es gibt kein Ende von Gnade. Gnade hört nicht bei Ostern auf. Ostern ist der Startschuss einer Geschichte, die sich in unser Leben hineinziehen möchte. Wir dürfen noch mehr Gnade mit uns haben. Häufig ergeht in der heutigen Gesellschaft der Vorwurf ans Christentum, dass wir eine Religion des Schams sind. Eine Religion des, denk mal über deine Fehler nach. Aber nichts könnte der Realität ferner liegen. Denn die Menschheit ist eine Geschichte des Schams. Sie begann im Garten Eden bei der verbotenen Frucht und zieht sich durch jedes einzelne Leben durch. Jeder hat ein Problem damit. Jeder hat ein Problem damit, dass wir nach Gnade suchen, aber dass wir außerhalb von Gott keine richtige Gnade finden. Und Gott gibt Antworten darauf. Und die dürfen wir den Menschen bringen, die dürfen wir aber auch uns zusprechen. Reue ist das Holz, aus dem Gott geistliches Wachstum schnitzt. Und meistens beginnt dieses Wachstum nicht auf dem Gipfel, sondern in der Talsohle. Wenn es auf dem Gipfel passieren würde, dann würden wir uns nur etwas selbst darauf einbilden. Ja, war ja auch klar. Ich kann das ja auch gut. Klar, dass das gut geht. Ja, aber meistens beginnt das auch in der Talsohle. Ja, ich glaube auch, dass der Weg dahin auch göttliche Veränderungsprozesse sind. Und dass Gott da auch im Wirken ist. Aber wenn wir in die Bibel schauen, dann sind die Leute, die wirklich etwas bewegt haben für Gott, immer durch dieses Tal durchgegangen. Mose, der erst ein Mörder war und dann das Volk Israel, ich habe es mir mal gesagt, in die Freiheit führt, nicht aus der Freiheit, das wäre doof. Ja, das Volk Gottes in die Freiheit geführt hat. Oder Josef, der erst große Töne geschlagen hat und dann als Sklave verkauft wurde. Und dann hat er buchstäblich, kann man sagen, die damalige Welt gerettet und den Hunger damals besiegt. Paulus, der erst Christen verfolgt hat und ganz tief unten war und dann quasi das ganze Neue Testament geschrieben hat. Und so jetzt auch Petrus. Petrus, der Jesus verraten hat und zu dem Jesus sagt, weide meine Lämmer. Jesus sagt zu ihm nicht, wie kannst du nur, Petrus? Er sagt, er gibt ihm einen neuen Auftrag. Nicht nur eine zweite Chance, sondern viel mehr als das. Deswegen ist mein zweiter Punkt für heute der Auftrag. Was genau hat Petrus hier jetzt eigentlich gesagt bekommen? Und das ist etwas tricky, da gibt es mehrere Deutungen und ich möchte auf zwei Aspekte eingehen. Das erste ist, Petrus hat hier einen individuellen Auftrag bekommen. Jesus hat Petrus hier einen eigenen Auftrag gegeben. Petrus war nicht die Menschheit, nicht das Christentum, sondern Petrus war in erster Linie Simon Petrus, der Sohn von Johannes und der damals gelebt hat. Und zudem hat Jesus etwas gesagt. Und zwar setzt Jesus Petrus hier als Leitungsperson ein. Er sagt ihm, weide meine Lämmer, hüte meine Schafe, das sind alles Hirtentätigkeiten, wobei Jesus ganz klar macht, weide meine Lämmer und hüte meine Schafe. Er sagt ganz klar, das sind meine Kinder und die gehören jetzt nicht dir, du bist jetzt auch ein Mensch, aber du hast Verantwortung. Dieses Wort hüte, was in dem zweiten Auftrag drin vorkommt, hüte meine Schafe, das kommt nur noch zweimal im Neuen Testament drin vor. Und beides Mal im 1. Petrus und in Apostelgeschichte 28, Vers 20 wird das im Kontext genannt mit Gemeindeleitung. In der Apostelgeschichte, den Vers habe ich mitgenommen, können wir vielleicht anwerfen, da sagt Paulus seine letzten Worte zu den Ältesten in Ephesus und bevor er nach Jerusalem geht und sagt ihnen, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, da haben wir es wieder, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Da ist es wieder der Satz, er, also Gott hat sich das erworben und es ist seine Gemeinde, nicht irgendwelche Popstars, die jetzt die Gemeinde leiten und die wir dann verehren. Nein, Gemeindeleitung kümmert sich um Gottes Herde und hat die Verantwortung, da die Gemeinde zu hüten. und den unterschiedlichsten Facetten, die dazugehören. Und das sind Menschen, die besondere Aufgaben und Privilegien und ein besonderes Mandat haben, zu Menschen zu sprechen. Petrus wird als Leitungspersönlichkeit eingesetzt und bekommt Jesu Herzensaufgabe, zumindest einen Teil. Jesus sagt in Johannes 10, dass er der gute Hirte ist. Gott sagt im Alten Testament mehrmals, zum Beispiel im Psalm 23, dass er der gute Hirte ist. Und Jesus sagt in diesem Moment, weide meine Lämmer, sei wie ein Hirte für meine Schafe, Petrus. Ich finde es schön, dass Jesus so mit Fehlern umgeht. Quasi das Kostbarste, was er hat, Jesus ist gestorben für seine Braut und seine Braut gibt er in die Hände von Menschen. Versteht mich nicht falsch, Jesus hat die Verantwortung für seine Braut und Jesus hat immer noch die Kontrolle, aber er setzt Menschen ein, die sich um die Braut kümmern sollen. In Johannes 10 hat Jesus aber nicht nur gesagt, dass er der gute Hirte ist, er hat auch gesagt, dass Mietlinge, also gemietete Hirten, davonlaufen, wenn die Gefahr kommt, wenn die Wölfe kommen. Und so wie Petrus an den Vers gedacht oder an den Satz gedacht haben muss, ich bin der gute Hirte, hat er auch an diesen Satz gedacht, weil er wird genau gewusst haben, als die Wölfe gekommen sind, bin ich davongelaufen. Petrus musste erst das verlorene Schaf in der Wüste sein, um ein guter Hirte sein zu können. Und so ist es auch bei uns Menschen. Wir müssen uns erst unsere eigene Geschichte mit Gott gehen, damit wir auch Prozesse mit anderen gehen können. Gott möchte keine Geschichte oder möchte auch eine Geschichte mit der Menschheit schreiben, aber auch mit uns selbst. Gott gibt Menschen Verantwortung für Menschen. Und das hat ein großes Potenzial, aber leider hat das auch ein großes Fehlerpotenzial und ein großes Potenzial für Verletzungen. Und ich glaube, dass in der Gesellschaft viele Menschen sind, die von Menschen enttäuscht wurden, die sicherlich mit bestem Wissen und Gewissen gehandelt haben, aber in Gottes Namen leider Fehler gemacht haben. Aber so kann es auch leider mit Gemeindeleitung passieren, dass Menschen, also Gemeindeleitung sind auch Menschen, das wird uns hier gesagt. Petrus war ja kein Übermensch, sondern er war ein Mensch, der Erfahrung gemacht hat und der dann Verantwortung hatte. Und wenn du hier bist und Verletzungen erlitten hast, dann tut es mir leid. Dann tut es mir wirklich leid. Und ich glaube, Jesus weint darüber auch. Ich möchte niemanden anklagen. Ich möchte nur Raum dafür bieten, dass wir sagen, wir sind Menschen und wir machen Fehler. Nicht nur Gemeindeleitung, sondern wir machen alle Fehler. Aber trotzdem kann das Wunden schlagen. Und Lars hat es schon erwähnt, wenn wir später zum Lobpreis kommen, möchte ich dich einladen, dass du da das öffnest, dass du da Jesus dran lässt. Weil auch wenn diese Fehler vielleicht mit einer christlichen Vorgeschichte stattgefunden haben, ist Jesus das nicht egal oder sagt Jesus nicht, ja, okay, das passiert halt, sondern er möchte trotzdem Heilung da bringen. Oft sind Menschen, auch Nichtchristen, nicht nur enttäuscht von Gott, sondern enttäuscht von Menschen. Ich studiere ja Grundschullehramt, aber halt auch auf evangelische Theologie. Und wenn ich das Leuten sage, dann bekomme ich meistens den Satz zurück, bleib mir bloß weg mit Kirche. Bloß weg mit Kirche bleiben. Und ich will jetzt nichts gegen Kirche sagen, sondern die Gemeinde, die Kirche, die gehört zusammen. Und da ist viel passiert. Und das ist tragisch, aber das ist auch eine Chance für uns, wenn wir mit Nichtchristen zu tun haben, dass wir sagen, ich sehe das. Und ich widerstehe dem Reflex, irgendwas zu verteidigen zu müssen, sondern ich gebe dem erstmal Raum. Und Jesus ist trotzdem der gute Hirte. Gott ist trotzdem gut, auch wenn solche Dinge passieren. Danke. Dürfen wir jetzt allerdings sagen, ja, die Pastoren, die sollen jetzt einfach mal machen, der Stefan, der Nico, die machen das wirklich gern, die kümmern sich gern um Menschen und ich gucke ihnen dabei zu? Nein, das dürfen wir nicht. Denn Petrus bekommt hier nicht nur einen individuellen Auftrag, Jesus demonstriert an Petrus den generellen Auftrag, den wir alle haben. Denn was hat denn Jesus uns als Gebot gegeben? Johannes 13, Vers 34, ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander, genau so, wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieben. Und was stellt uns jetzt das Wort Gottes vor, wie wir einander lieben sollen, wie Jesus uns liebt? Jesus liebt den Menschen in einer vollkommenen Hirtenliebe. Eine Liebe, an die kein Mensch herankommen kann, aber er geht auf das verlorene Schaf zu. Er lässt die 99 stehen, um das eine einzusammeln. Er verbindet Wunden, er führt uns zu gutem Wasser. Er weiß genau, wo es lang geht. Er weiß, was passieren wird. Er lauft nicht weg, wenn die Gefahr kommt. So liebt Gott uns. Wir sind die Schafe, die er behütet, die er weiden möchte. Und wenn wir Menschen genauso lieben sollen, wie er uns geliebt hat, sollen wir auch in Hirtenliebe aufeinander zugehen. Das ist nicht nur Aufgabe von manchen Pastoren oder Gemeindeleitern oder anderen, sondern es ist unsere Verantwortung, aufeinander zuzugehen, uns in Liebe zu begegnen. Wir dürfen nicht, wie Kain sagen, damals im Alten Testament, bin ich etwa meines Bruders Hüter, in 1. Mose 4, Vers 9. Wir erinnern uns daran, dass Kain Abel das Leben genommen hat und Gott wieder sagt, wo ist dein Bruder? Wieder eine offene Frage. Und er sagt, bin ich etwa meines Bruders Hüter? Und wenn wir jetzt nochmal da zurückschauen und sagen, auf den Satz, den Jesus zu Petrus sagt, hüte meine Schafe, dann würde Jesus sagen, ja, du bist nicht dein Bruder. Dein Bruder hat Verantwortung, die du nicht tragen musst. Du musst nicht für deinen Bruder entscheiden. Das wäre ja auch so entmündigend. Nein, aber es ist unsere Verantwortung, nacheinander zu sehen. Nicht nur zu sagen, ja, wie geht's? Ach, schön, alles gut. Ja, dann weitergehen. Sondern zu sagen, wie geht's dir wirklich? War da nicht irgendwie noch eine große Prüfung? Wie ist die gelaufen? Oder hier, dein Onkel, da war doch eine Krankheit. Was ist daraus passiert? Und dann nicht nur vielleicht nicht nur einmal nachfragen, sondern zweimal nachfragen und das im Blick behalten, dafür beten. Hüten kommt auch aus der Familie mit Hüten, Bewahren, Acht geben. Und das ist auch unsere Verantwortung. Menschen nicht außer Acht zu geben, nicht außer Acht zu lassen und nicht zu sagen, ja, ja, mein Haus, mein Hund, meine Familie, sondern die Gemeinde ist eine Gemeinschaft, wo wir zusammenkommen, um auch nacheinander zu sehen. Bleibt Jesus jetzt dabei zu stehen, dass er sagt, ja, ihr habt einen Auftrag, macht mal und dann wird das schon irgendwie werden? Nein, es ist nicht nur ein Auftrag, den Jesus hier erteilt. Ich möchte mit dem letzten Punkt auch die Band nach vorne bitten. Es ist auch ein Versprechen. Petrus bekommt hier den Auftrag, sich um Menschen zu kümmern. Und Jesus wusste, wenn Menschen sich um Menschen kümmern, geht das meistens nicht gut aus, sondern da passiert viel, da passiert viel Gutes, da passiert aber auch viel Schlechtes, da ist Raum für Fehler, da ist aber auch, Lars würde jetzt sagen, da menschelt es. Das finde ich schön. Aber wir können auch in Jesu Namen einander Dinge zusprechen, aber Jesus ist und bleibt der gute Hirte. Schon jetzt können wir in Jesu Namen aufeinander zugehen. Schon jetzt fließt Gottes Liebe zu uns, wie wir das in dem Zeugnis, das wir gehört haben. Schon jetzt greift Jesus ein. Er ist souverän, hat alles in der Hand und er ist der König. Er ist der Sieger von Golgatha, der den Tod überwunden hat. In seinem Namen können Wunder geschehen. Und ich möchte uns einladen, lass uns auch für Wunder beten. Lass uns für Heilung beten, lass uns für Wiederherstellung beten. Schon jetzt, nicht nur auf das Jenseits vertrösten, sondern schon jetzt wirkt Jesus hier. Aber er ist nicht leibhaftig hier. Wir haben Ostern gefeiert, Karfreitag. Demnächst werden wir Himmelfahrt feiern. Und daran merken wir, Jesus ist gerade nicht leibhaftig hier. Aber er wird es eines Tages wieder sein. Eines Tages wird Jesus wiederkehren und wird das Leid der Welt beenden. Er wird sein Reich aufbauen. Da, wo Menschen Fehler machen, ist Gott perfekt. Da, wo Menschen eindimensional sind, hat Gott Weite. Und Gott hat einen souveränen Plan. Auch mit der Geschichte, die wir mittragen, mit dem Päckchen, das wir haben, mit den Wunden, mit den schlechten Erfahrungen, damit hat Gott Wunderbares vor. Denn eines Tages wird er sein Reich souverän aufbauen. Der letzte Vers vom Missionsbefehl in Matthäus ist, ich werde alle Zeit bei euch sein. Aber eines Tages wird er in Souveränität und in Stärke zurückkommen und seine Braut nach Hause führen. In Jesaja 35, Vers 10 steht, die von Jahwe Befreiten kehren heim. Mit Jubel kommen sie nach Zion zurück, aus ihren Augen strahlt unendliches Glück. Wonne und Freude stellen sich ein, Kummer und Seufzen sind für immer vorbei. Ist das nicht schön? Das ist die Zukunft, die uns beschieden ist. Sobald du sagen kannst, Jesus, ich liebe dich, sobald du dreimal Jesus in die Augen schauen kannst und sagst, du weißt alles her, auch meine Fehler, du weißt, was passiert ist, aber ich liebe dich. gehörst du dazu, dann bist du einer von denen von Gott Befreiten und wir werden nach Hause kommen. Eines Tages werden wir nach Hause kommen und da wird es nicht mehr schlimm sein. Da wird kein Tod sein, da wird keine Trauer sein, keine Verletzungen, keine miesen Worte, die fallen, keine Dilemmas, die wir lösen müssen und dabei irgendwen immer verletzen müssen. Nein, da wird es schön sein. Wonne und Freude. Eden heißt übersetzt Wonne. Da schließt sich wieder ein Kreis. Eines Tages wird Gott die Gemeinschaft mit Menschen so wiederherstellen, dass das Vollkommenheit das Wort ist, was es am besten beschreibt. Wir dürfen nämlich wissen, der gute Hirte kommt zurück. Der gute Hirte kommt zurück. Ich möchte schließen mit zwei Fragen oder mit zwei Erinnerungen. Wenn du hier bist und das Thema Scham und Reue und andere Themen in dem Bereich sprechen dich an, du merkst, es ist ein Thema in dir, dann möchte ich dich einladen, lass es nicht verstreichen, sondern lass uns jetzt den Lobpreis nutzen, um da Gott Raum zu geben. Lass uns nicht Gott davonlaufen, sondern Begegnung suchen. Egal wie groß der Fehler ist, der uns passiert ist, Gott sucht immer noch die Begegnung. Wenn du hier bist und Verletzungen erlitten hast, auch im Namen von Gott, auch wenn Menschen das sicherlich gut gemeint haben, aber auch anderweitig, wenn da Verletzungen sind, möchte ich dich einladen, lass das nicht so ruhen, sondern lass da Gott dran. Jesus ist der Hirte, der auch mein gebrochenes Bein schienen kann. Lass uns neuen Mut fassen, denn der gute Hirte kommt zurück. Wenn es dir möglich ist, möchte ich dich bitten, aufzustehen für den Lobpreis. Herr, ich danke dir, dass du der gute Hirte bist. Ich danke dir, dass du uns mit Würde krönst und einen Auftrag gibst, dass du uns einsetzt, aber dass du uns auch gleichzeitig ein Versprechen gibst. Ich danke dir, dass dieses Versprechen am Kreuz gehangen hat, für uns geblutet hat, für uns gestorben ist und den Weg gebahnt hat, dass Ostern kommen kann, dass das Kreuz nicht das letzte Wort hat, sondern dass das leere Grab uns Hoffnung bringen kann. Ich danke dir, dass du da bist und dass du der König bist, der alles unter Kontrolle hat. Du bist der gute Hirte und wir wollen dich anbeten. Amen.